Nickelback.
Hatte fast eine Harmonie, die zwei Stimmen.
Ja, herzlich. So close.
So close. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Labergebäck und herzlich willkommen nach der Sommerpause. Wie immer mit dabei, ich, Johann Lehners, Musiker und
Philipp Lehners, Schauspieler.
Und wir starten die neue Saison nicht mit dem klassischen Konzept, wir haben Themen dabei, die der andere noch nicht weiß, sondern diesmal haben wir ein gemeinsames Thema vorbereitet, ähnlich wie bei unserer Foucault-Folge, weil es auch diesmal wieder um etwas geht, was so stark das Denken einer Gruppe von Menschen bestimmt, dass wir, als wir dann angefangen haben, uns in das Thema hinein zu recherchieren, gedacht haben, vielleicht sollte man da mal tiefer rein recherchieren und da mal drüber reden. Und zwar geht es um Alisa Sinovievna Rosenbaum.
Ja, Ayn Rand.
Genau, die hauptsächlich als Ayn Rand bekannt ist.
Ayn Rand.
Ein Namen, den sie sich selbst gegeben hat. Die wird gerne als Philosophin bezeichnet, obwohl ich das schön finde, dass auf dem deutschen Wikipedia ihr Beruf als Autorin bezeichnet wird, die auch zu Themen der Ökonomie, politischer Philosophie und Ethik sich geäußert hat. Das finde ich eine schöne. Das finde ich eine gute, also das ändert auch zu der Einordnung gegenüber der amerikanischen Wikipedia-Seite.
Ja, die Frage ist, wie steigen wir jetzt ein? Also machen wir erst den Kontext oder fangen wir mit den biografischen Daten an und nähern uns dann dem Grund, warum
wir das machen.
Wir uns mit dieser Dame heute
ein bisschen befassen wollen.
Und zwar, das gilt immer noch, also getrennt voneinander. Mein Bruder hat recherchiert, ich weiß nicht, welchen Gedanken er rausgekommen ist und vice versa.
Genau. Ja. Also das Grundkonzept von wir recherchieren getrennt und reden dann miteinander bleibt bestehen.
Genau, also die Frau wurde geboren 1905 in St. Petersburg, was kontextualisiert bedeutet, also wichtige Daten der russischen Geschichte, in dem Fall 1905 findet der Anschlag auf den Zaren statt, was zur Folge hat, dass sehr viele Leute danach ins Exil müssen. Also das ist, wenn ich das richtig memoriere das gerade frei, es ist ein anarchistischer Anschlag, aber Lenin muss ins Exil, sehr viele müssen ins Exil an russischen Oppositionellen und so. Mhm. Das wird ein strikteres Regime nach diesem Anschlag errichtet.
Ja.
Weswegen die alle raus müssen. Dann kommt der Erste Weltkrieg, im Zuge dessen Friede von Brest-Litowsk zwischen Deutschland und Russland. Russland tritt große Teile an Deutschland ab. Das ist ein Separatfrieden, den Russland mit Deutschland schließt, 1917. Mhm. Weswegen der Westfrontkrieg noch ein Jahr weitergeht, weil es Frieden im Osten gibt.
Und dann 1917 Oktoberrevolution.
Und das richtig. Und das geht einher damit, dass Lenin von den Deutschen 1917 nach St. Petersburg zurückgebracht wird, da die Oktoberrevolution auslöst und damit die nächsten 70 Jahre sozialistischen Paradieses in Russland errichtet.
Ja, endlich. Das wurde toll.
Ja? Ja, das ist
genau, und man muss
sie studiert genau in der Zeit.
Ja, warte kurz, man muss zum einen dazu sagen, dass dass die Eltern von ihr zur besitzenden Gruppe gehört haben, das waren Apotheker und die sind
korrekt, die sind schon 1917 enteignet, genau.
Von den Kommunisten.
Weil besitzend und so.
Das muss man dazu sagen, weil das ist nachher für den Kontext schon wichtig.
Richtig, und dann flieht sie 1926 aus dem sowjetischen Russland nach Amerika.
Genau, nachdem sie schon in Russland Philosophie und Geschichte studiert hat.
Genau. Noch unter Lenin und Stalin.
Ja. Ja. Also sie hat auf der Krim in der Ukraine ihren Schulabschluss gemacht, weil die Eltern schon aus Russland geflohen sind. Und dann ist sie zurück fürs Studium, also die Eltern auch mit ihr zurück ins sowjetische Russland fürs Studium von 21 bis 26. Und dann,
nach ihrem Abschluss. Sie hatte schon Film- und Drehbuchschreiben in Russland studiert.
Ja.
Und ist dann, als sie nach Amerika kommt, arbeitet sie dann genau in dem Bereich, in Hollywood.
Ja.
Also etabliert sich relativ schnell als Zuschreiberin, als Drehbuchautorin, genau. Also als Theaterautorin.
Auch, das sind so auch durch
30er, 40er Jahre.
Genau, genau. Sie lernt auch in dem ersten Film, wo sie beteiligt ist, ihren Mann kennen, heiratet, dann wird dadurch naturalisiert, also ist dann amerikanische Staatsbürgerin als Ehefrau von einem Amerikaner. Und ja, genau, aber sie hat halt relativ viele Verwandte in den USA, die ihr auch den Einstieg ins Filmgeschäft ermöglichen.
So, und bis hierhin, glaube ich, bleiben wir mal streng biografisch und jetzt müssen wir es ein bisschen kontextualisieren. Warum reden wir über sie? Weil jetzt kommen wir gleich, jetzt fängt sie an, dass ihr Schaffen für ihre Bedeutung zentral wird. Deswegen ja. Würde ich jetzt vielleicht kurz den Bedeutungskontext von ihr setzen, damit wir dann über das tatsächliche Werk reden können.
Ja, also Ayn Rand ist in Deutschland fast komplett unbekannt. Wenn ich mit irgendwelchen Menschen rede, weiß keiner diesen Namen zu schätzen, außer Leute, die sich tatsächlich in volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Kreisen befinden und Leuten, die sich die viel mit amerikanischen Firmen oder amerikanischen Hochschulen oder mit Leuten aus Amerika zu tun haben, weil in Amerika ist sie eine der einflussreichsten Autorinnen überhaupt, eine der einflussreichsten philosophischen Autorinnen.
Auch einflussreichsten Ideengebern in der amerikanischen Soziologie
überhaupt. Und, ja. Genau. Es gibt Institute, es gibt das Ayn Rand Institut, es gibt aber noch vier andere Institute, die sich auf ihren Ideen begründen. Inzwischen nach Trumps Bildungsreformen wird Ayn Rand auch an verschiedenen Hochschulen unterrichtet, also ihre Denklehre als formgebende Denklehre, aber die gilt die ist eine der zentralsten Denkerinnen für den modernen Neoliberalismus in den USA und unglaublich viele Leute, die so zentral innerhalb der neoliberalen Denkstruktur stehen, beziehen sich auf sie und verehren sie tatsächlich auf eine Art und Weise, die schon fast kultisch ist.
Und das ist ganz überraschend mit Amerika, aber es hat sich tatsächlich also es gibt dann in Amerika so zwei Schulen, da sind die orthodoxen Anhänger, die ne, sehr orthodox an ihren Schriften hängen und dann gibt es die Leute, die freier mit ihren Schriften umgehen, aber auch da hat sich das natürlich schon, also
und
eine Kirche fordert eine sofortige Reformation, meine Damen und Herren.
Ja, muss natürlich sofort passieren. Und eine zentrale Figur, die auch schon zu Lebzeiten sie kannte und mit ihr dann in Korrespondenz stand und dann aus diesen Ideen, zu denen wir dann jetzt gleich kommen von Ayn Rand, hervorgehend auch aktiv auf die internationale Politik eingewirkt hat, war halt Alan Greenspan.
Ja, also Greenspan ist ganz wichtig, der war auch noch das ist der ehemalige Vorsitzende der FED.
Genau,
ewig der Vorsitzende der FED, legendärer Vorsitzender der FED, der war auch mit ihr befreundet. Es betrifft aber auch, und das ist dann auch der akute Grund gewesen, warum wir gesagt haben,
müssen wir drüber reden.
Sie spielt halt bei all den Muppets, die im Moment herumlaufen, eine Rolle. Ne? Also Trump gibt an, das ist das einzige Buch, was er je gelesen hat, ist von ihr. Thiel ist ein riesiger Fan. Musk ist ein riesiger Fan.
Ja, ja.
Die sind auch banaler gestreut, ne? Brad Pitt outet sich als Riesenfan so. Es ist, ja, also wir können, da gibt's diverse Beispiele von aha bis aha.
Genau. Und aus diesem Grund mussten wir uns dem nähern, weil es halt gerade auch nochmal dass die Gruppe der Rand-Anhänger halt gerade wieder den soziokulturellen Zeitgeist in den USA zentral prägen. Und jetzt kommen wir zu ihren Ideen. Man muss sagen, dass sie ihre Ideen erst in Romanen veröffentlicht hat.
Da sind wir jetzt an dem Punkt.
Genau.
Also sie schreibt keine philosophischen Schriften, sondern sie schreibt Romane. Und innerhalb dieser Romane, sie schreibt auch ein paar Essays und Kurzgeschichten, aber entscheidend sind zwei Romane, entwickelt sie ihre Ideen. So, da kann man gleich mal zu was sagen, weil das jetzt für einen gebildeten Mitteleuropäer ein eher seltsamer Vorgang ist. Ne? Also man entwickelt soziologische, philosophische Gedanken, wahrscheinlich in philosophischen Schriften oder in soziologischen Schriften, aber nicht verkleidet in eine andere Kunstform. Mhm. Das ist, aber da kommen wir dann schon an einen Interpretationspunkt bei ihr. Das ist sehr russisch.
So, ja, das hat,
das ist sehr russisch, auch in der Tradition sehr russisch, weil, ne, durch den Zaren, das betrifft aber alle, Turgenev, Dostoevsky,
du musstest alle. Das, ja.
Du konntest nichts offen schreiben. Das heißt, die Kunst ist das Schutzschild, hinter dem du Ideen entwickeln kannst und das Transportmittel, was du an der Zensur vorbeikriegst. Mhm. Das ist der Hauptgrund für diese Art der russischen Strömung, die sich bis heute in der Kunstinterpretation immer auch wieder feststellen lässt. Das ist tief implementiert. Aber das ist einer, um es zu erklären oder einen Hintergrund zu geben, ist einer der Gründe, warum sie das in Romanen macht, weil sie geisteswissenschaftlich sehr russisch geprägt ist,
ja,
würde ich behaupten.
Genau, das ist, ich meine, sie formuliert das ja dann auch in ihrem Begriff von Kunst, in dem, was sie sagt, was ihrer Meinung nach Kunst ist, in ihrem, wir kommen dann jetzt gleich dazu, ihren Objektivismus zu beschreiben. Aber,
genau, weil ich würde mich dann langsam annähern, weil, ja, das tun ihre Werke ja auch, und da bevor wir dann zu den ja, Kernelementen ihrer Habertschen Aussagen kommen, fangen wir doch an mit, also der erste Roman, den sie schreibt, ist 36, We the Living. Mhm. Und das hat was, also ja, eigentlich sind wir da schon an dem Punkt, wo wir danach auch bei ihr landen. Das Amerika der 30er Jahre kommt aus der großen Depression, dann kommt der New Deal, ist das sozialistischste Amerika, was es wahrscheinlich seit der Gründung bis heute je gegeben hat. Das ist das linkeste Amerika, was es gibt. Die großen Intellektuellen der Zeit sind links, Steinbeck.
Ja, sind wirklich links, ja.
Große gesellschaftliche Entwicklungen, auch Leute der unteren Bevölkerungsschicht, Woody Guthrie. Mhm. Es herrscht ein sehr linker Geist für Amerika,
ja,
damals in Amerika. Und sie kommt aus diesem diktatorisch-kollektivistischen, aus dem Bürgerkrieg kommenden Russland.
Mit einer schon von vornherein gefassten Einstellung von das ist böse. Also nicht nur das ist falsch, sondern das ist böse. Du merkst halt ganz stark, also ich glaube, wir sollten an dem Punkt einmal tatsächlich ein bisschen eine kurze Zusammenfassung von ihren Denkstrukturen geben, damit alle nicht darauf warten.
Genau, das machen wir jetzt, und ja, dann danach kommen wir zu den beiden Kernwerken, ja, weil ich würde die schon ganz gerne aufschließen über ihren literarischen Gehalt, ja, um danach zum Inhalt zu kommen.
Ja. Also sie eigentlich in allen Büchern, aber dann halt immer weiter ausformuliert. Sie macht dann halt immer mal wieder kleine Aufsätze, schreibt sie dann und antwortet auf Anfragen in kurzen Aufsätzen, und man gibt dann lauter Fernsehinterviews später. Das heißt, es gibt schon eine sehr breite Ausformulierung von all ihren philosophischen Ideen, und sie, im Zentrum stehen zwei Sachen. Wenn man es wirklich philosophisch überbauen will, ist sie als Erkenntnistheoretikerin und in der Ethik unterwegs. Sie entwirft aus ihrer Perspektive, weil sie benennt es auch so, dass es was Neues und was Eigenes ist, eine eigene Erkenntnistheorie, die sie Objektivismus nennt, die aus ihrer Perspektive sich nur auf Aristoteles bezieht und auf alle anderen Philosophen nicht, weil sie bei allen anderen Philosophen nie eine Inspiration oder irgendetwas empfunden hätte, weil die ja aus ihrer Perspektive alle ziemlich doof sind. sie sagt auch immer wieder das Wort stupid in Bezug auf die. Und ihre Erkenntnistheorie fußt, jetzt für die Leute, die sich ein bisschen damit mit Erkenntnistheorie befasst haben, auf die Existenz darauf, dass es tatsächlich eine real existierende Welt der Dinge gibt, die unabhängig von unserer Wahrnehmung dieser Dinge existiert. Das heißt, sie nimmt die Variante, dass es gibt eine Wirklichkeit. Und es gibt eine Wirklichkeit, die unabhängig ist von unserer Wahrnehmung. Aber anders als fast alle Philosophen, die länger darüber nachgedacht haben, sagt sie, die Begriffe der Dinge sind identisch mit der Identität der Dinge.
Ja, if it quacks like a duck.
Genau,
it is. If it walks like a duck,
it's a duck. Das heißt, X ist gleich X in Bezug auf Aristoteles. Der verbringt schon 2000 Jahre davor Zeit damit, dass es nicht reicht zu sagen, X ist gleich X, weil
2300 Jahre.
Genau, ja. weil mein Begriff von einer Sache ist, das kann auch jeder Mensch in Anschaulichkeit mit einem anderen Menschen erleben. Mein Begriff von einer Sache ist ein anderer Begriff von der Sache als der Begriff von der Sache, die ein anderer Mensch hat. Darum entstehen ja Zwiste und Uneinigkeiten. Laut Ayn Rand ist das darauf zurückzubeziehen.
Ayn Rand.
Genau. Ist das darauf zurückzubeziehen, dass die Leute dann halt einfach nicht intelligent und rational genug sind. Der rationale Mensch wird die Sachen so erkennen, wie sie sind. Und der Witz ist, dass sie sich immer selbst einbezieht. Es ist immer so, dass so wie sie das betrachtet, ist es halt richtig. Allein schon an diesem Punkt, an dem grundsätzlichen Anfang ihrer Erkenntnistheorie, muss man schon sagen, ey, sehr kurz gedacht.
Finze?
Und auch verneinend von über 2000 Jahren Philosophiegeschichte. Aber gehen wir darüber mal hinweg und sagen wir, okay, du kannst einfach sagen, der Begriff der Sache ist die Sache. Sie sagt dann sogar darüber hinaus, dass der Begriff der Sache die Sache selbst beinhaltet und alle ihre Eigenschaften.
Das schmeißt uns, entschuldige, ich muss das einmal sagen, ja, weil wir haben da vorher wirklich nicht drüber geredet. Das schmeißt uns zurück zu den griechischen, das schmeißt uns zurück zu den ersten vorsokratischen griechischen Beobachtern der Umwelt.
Genau. Also sobald die griechische Philosophie losgeht, geht die Diskussion darüber los, ob der Begriff der Sache die Wesenhaftigkeit der Sache beinhaltet, weil das ist die Grundlage von Erkenntnistheorie überhaupt. Und sie wischt das einfach weg und sagt, ja. Sie sagt, der Begriff Hund beinhaltet alle Eigenschaften von einem Hund. Das ist eine so große problematische Sache, dass jeder Mensch, der mal 2 Sekunden Philosophie gemacht hat, sagt, nee, und kannst du auch nicht einfach so sagen. Und das wäre super problematisch, wenn das so wäre. Und das behauptet sie einfach so und sagt.
Das ist die Grundannahme. Von der muss ich erstmal ausgehen, damit ich ihr ab da folgen kann.
Genau, und diese Grundannahme ist schon so falsch, das ist schon ein Riesenproblem. Jedenfalls darum nennt sie das Objektivismus, weil sie sagt so, und wenn ich alle Leute, die etwas anderes behaupten, dass ein Begriff subjektiv ist, dass ein Begriff ambivalent ist, dass
perspektivabhängig
ist. Genau, dass
Platon.
Genau, dass ein Begriff im Zweifel als Idee. Also sie sagt zum Beispiel, eine Idee, das ist ja die andere, zweite Ebene innerhalb der Erkenntnistheorie, ist dann die Ideenwelt, die ja bei Platon sehr stark ausformuliert wird durch das Höhengleichnis.
Und ist Platon, ne? Ja.
Genau. Die Idee einer Sache, also die Weiterfassung von der Beschreibung eines konkreten Dinges auf einen Oberbegriff, ist einfach nur eine empirische Messung ohne den exakten Messwert. Das heißt, zum Beispiel der Begriff Mensch ist quasi, ich betrachte alle Menschen auf einer Skala von Menschlichkeit und jetzt nehme ich die konkreten Messwerte weg, gucke auf die Skala Menschlichkeit und alle Messwerte darauf ergeben zusammen den Begriff Mensch. Das ist auch so unfassbar verkürzt, dass du auch lauter Gegenbeispiele in einer Bruchteil einer Sekunde finden kannst darüber, dass das nicht stimmt und dass das auch...
Siehst du auch so, gut.
Ja. Ja,
weil das ist eine weitere Annahme, die man akzeptieren muss,
um
dem Rest weiter zu folgen.
Genau. Und das sind so die Grundlagen von ihrer Erkenntnistheorie, dass halt die Welt tatsächlich existiert und dass unsere durch unseren Geist... durch unser eigenes persönliches, und sie meint nicht mal das kollektive Nachdenken, sondern tatsächlich unser individuelles Nachdenken, erfahrene Wirklichkeit, nicht nur das beschreibt, sondern auch tatsächlich real das beschreibt, was die Wirklichkeit ist. Und aufgrund dieser Beurteilung und der rationalen Auseinandersetzung damit kann ich alle Entscheidungen treffen. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Kann ich auch ethische Entscheidungen treffen? Ich brauche nichts weiter als mein rationales Verständnis.
Und mein Eigeninteresse.
Ja, genau. Und jetzt kommt der Punkt. Aber was ist dann das, Ziel ethischen Handelns. Und laut ihr ist das Ziel ethischen Handelns, sie sagt, das Ziel des der Existenz ist das Leben. Das heißt, alles, was mein Leben verteidigt und mein Leben ermöglicht, ist gut. Und damit, dass ich ja aus meiner eigenen Ratio heraus tatsächlich die Wahrheit der Wirklichkeit beurteilen kann, kann alles ethisch gute Handeln nur auf das Ziel meines eigenen Lebens gezielt sein. Das heißt, ich muss egoistisch nach den Zielen, die mein Leben am meisten fördern, handeln, dann handle ich ethisch gut. Auch das haut sie voraussetzungslos in die Welt.
So als wäre es so.
Und postuliert damit, dass Egoismus, der auf den eigenen Vorteil abzielt, ethisch gut ist.
Ohne Begründung.
Genau. Und natürlich, das werden jetzt die meisten Hörerinnen und Hörer, die bis dahin mitgekommen sind, sofort sagen, der grundsätzliche Widerspruch von, aber wenn jetzt zwei Leute dasselbe Interesse haben und aus ihrer Philosophie heraus haben ja beide ein begründetes Interesse, weil sie aufgrund ihrer Ratio dazu gekommen sind, dass sie das jetzt haben wollen, dann kommen bei ihr in zum Beispiel nehmen wir das Beispiel, da hat sie nämlich meinen Aufsatz zugeschrieben, zwei Leute wollen denselben Job. Und beide Leute haben aus ihrem persönlichen Interesse für ihr Leben einen ethischen Anspruch darauf. Weil für sie ist ja egoistisches Handeln ethisch. Also das heißt, es ist gut, nach dem eigenen Interesse zu handeln. Wie kommst du also aus diesem Dilemma ethisch heraus? Und sie formuliert dann aus ihrer Erkenntnistheorie eigentlich die ganzen Sachen, die sie zusätzlich noch als gut empfindet, weil sie erweitert das nämlich dann noch. Und sie erweitert das um die Punkte, die ganz viele von uns kennen, weil nämlich der ganze neoliberale Scheiß da auch herkommt.
Man könnte sich denken, dass Patrick Lindner bei ihr zu Füßen geschlafen
ist. Genau. Ja, oder
Alice Weidel.
Genau, denn sie sagt, damit aus dieser Grundannahme, dass das Handeln für das eigene Leben und für den eigenen Vorteil gut ist, entsteht Strebsamkeit ist gut, Erfolgswillen ist gut, alles, was ich in meinem Leben erreiche, muss auf Basis meiner eigenen Meriten entstanden sein. Nichts darf mir geschenkt werden. Und gleichzeitig formuliert sie auch tatsächlich so aus, die Leute, die dann erfolgreich sind, haben es intrinsisch verdient.
So, und da sind wir dann an dem, ja, genau. Und da löst sie sich für mich von irgendwelchen Erkenntnistheorien und geht halt rein in wirklich in sozialdarwinistische, fatal verkürzte Nietzsche. Übermensch, ähnlich wie verkrüppelt wie Aristoteles Dinger hingestellt, ne? Also wenn du Gedankenmodelle hingestellt,
ja,
ne? Wenn du dieser Mensch bist, hast du faktisch genialistische Züge und du hast auch ein genialistisches Recht, dir deinen Platz zu nehmen.
Ja.
Diese genialen Männer, der ideale Mann, ist genau. Auch so eine Formulierung von ihm.
Ist bei ihr eine krass Formulierung.
Ja. Ja. Der muss über Leichen gehen,
ja.
Weil der darf über Leichen gehen, weil er hat die Innovationskraft, die Gesellschaft voranbringt.
Genau. Sie sagt auch, dass dadurch, dass die Menschen, die sich als solche rationalen Menschen benehmen, die Menschen sind, die überhaupt dazu führen, dass eine Gesellschaft positiv sich entwickelt. Also jede Art von Zusammenleben von Menschen in einer Gruppe braucht diese Leute, diese rationalen Menschen, damit diese Gruppe überhaupt existiert. Und ihre gesamten Ideen von, wie eine Gesellschaft denn dann funktionieren könnte, weil sie sagt, dass eigentlich alle Regularien dem entgegensprechen.
Ja, sie sind auch sie nicht ist, für die Männer da.
Genau,
diese Regularien müssen von den Männern ignoriert werden.
Sie ist hyperliberal. Das heißt, sie ist Vertreterin des Laissez-faire-Kapitalismus. Das heißt, man sollte Menschen machen lassen. Man soll den Menschen alle Freiheiten ermöglichen. Und sie definiert auch sehr klar, wofür ein Staat dann überhaupt da ist. Sie sagt, es gibt eigentlich nur eine, es ist auch wieder, auch da, sie immer beschränkt sie alles auf eine Sache, sodass es halt unglaublich dumm wird. Sie sagt, es gibt eigentlich nur eine Sache, die Menschen einander böse antun können, und das ist Physical Force, nennt sie das. Das heißt, man hat das immer mit körperlicher Gewalt übersetzt, aber Gewalt ist zu wenig, weil sie es halt immer eigentlich als Force, als Kraft bezeichnet. Und sie sagt, denn das schränkt ja das Leben des anderen ein. Ne? Weil das Leben ist ja der einzige Wert, und mit Physical Force schränke ich das Leben des anderen ein, also ist das die eine böse Handlung, und dann fängt sie an, alle anderen bösen Handlungen im quasi übertragenen Sinne auch Physical Force sein zu lassen, also Diebstahl oder so, weil es nämlich die Vermögenswerte des anderen einschränkt, und die Vermögenswerte sind ja die notwendige Ausführungsebene für das eigene Leben, und dann verschränke ich ja damit auch das Leben ein, bla bla bla. Aber jedenfalls sagt sie, Physical Force ist das eine Böse, was man machen kann. Und damit Dispute über Physical Force personenunabhängig geklärt werden, dafür braucht man einen Staat. Das heißt, sie sagt, es gibt nur drei Staatsorgane, die man braucht: Gerichte, Polizei und Militär. Polizei, um die Physical Force innerhalb des Landes einzugrenzen. Militär, um Physical Force vom Land zum anderen Land einzugrenzen. Und Gerichte, um das auf Basis von Gesetzen personenunabhängig durchzusetzen. Damit Zwiste so und sie sagt, eigentlich braucht man das auch alles nur, wenn die Menschen alle nicht rational sind. Weil wenn die alle rational wären und so genial und so, dann würden die ja verstehen, dann der eine hat halt jetzt dann den Vorteil, das hat er ja auch verdient. Dann muss ich halt meinen Vorteil woanders suchen. Das würden rationale Menschen halt so machen. Und da das heißt, alle Menschen, alle Zwiste basieren darauf, dass entweder einer von denen irrational handelt oder laut ihr, sie selbst sagt dann auch, die sind stupid, also dumm, die sind faul, die sind Parasiten, und sie benutzt unglaublich viele Beleidigungen gegenüber Menschen, die sich nicht so verhalten, wie sie sagt, dass man sich verhalten sollte. Und in dem Moment, wo sie diese ganzen Leute abwertet, realisiert man diesen zentralen Knackpunkt an ihrer Philosophie. Die ist einfach menschenverachtend.
Ja.
Und sie würde das immer, sie hat das und auch ganz
benutzt,
oft.
Sie benutzt in der Debatte was bisher traditionell, ich bin vorsichtig, weil diese Gesellschaft hier sich schon verändert hat in den letzten 20 Jahren. Aber sie benutzt ein Modell, was in Amerika auch dazu führt, dass Donald Trump gewählt werden kann. Was an einem Stammtisch auch immer funktioniert. Also wenn du einen provokanten Widerspruch setzt, ist halt erstmal spannend, weil du einen provokanten Widerspruch setzt.
Ja, das macht ja, das ist ja immer spannend für auch als Basis zur Eröffnung einer Diskussion.
Und wenn man jetzt ein bisschen, wie sage ich das, also ne, deswegen produziert das dann in der deutschen, in der europäischen Gesellschaft dann nicht solche Wellen, sondern man von dieser die Provokation kennt man ja, also muss man danach fragen und die Reaktion auf die Provokation auch, weil ja. Das so ist der Mensch, das ne, so jetzt gibt's eine Reaktion auf die Provokation, stelle ich die Substanzfrage, was ist denn dran, wenn du einfach alles an Erkenntnistheorie bis hierhin umdrehst und sagst, ja, aber ich sag einfach andersrum.
Ja.
Und dann stellst du fest, nix. Entschuldigung, da bin ich drauf gekommen, und das ist für mich eine deprimierende Beschäftigung mit ihr gewesen, weil ich dachte, ich werde herausgefordert. Ich hab gedacht, ich kriege jetzt was vorgelegt, wo ich eine Herausforderung kriege, dagegen zu argumentieren und möglicherweise auch Argumente von mir hinterfragen muss und so weiter.
Ja.
Aber das, was du jetzt alles ausgeführt hast, das heißt, die Anfangsthesen, bei denen ich mitgehen muss, um dann ihr überhaupt in der Entwicklung ihres Gedankenmodells zu folgen, weil das ist das, was sie passiert. Sie baut exemplarische Beispiele in ihren Romanen, die auf diesen Annahmen beruhen, um dann zu den Ergebnissen zu kommen in den Romanen, die sie haben will.
Ja, genau.
Ne? Und man steht so da und denkt sich, davon ist nichts intellektuell okay. Also gar nichts.
Ja, ja, das Ganze ist argumentativ nicht geschlossen und auch falsch ganz oft.
Es ist einfach nicht okay. Also ja. Es ist intellektuell und das ist einfach als Aufbau. Es ist nichts davon ist okay.
Ja.
Das ist wie ein Harry Potter Buch schreiben. Die einen sind die blaue Mannschaften, die anderen sind die grüne Mannschaft, und da passiert, und dann sage ich am Ende, passiert halt immer das, wenn die Blauen mit den Grünen Quidditch spielen. Aber das ist ja nur meine Behauptung. Also
Ja, das ist auch das Ganze, können ja nochmal konkret auf die Bücher eingehen, das ganze Ding ist voll von formulierten Strohmännern, die es nicht gibt. Sie formuliert die ganze Zeit eine Gegenseite, die nicht existiert.
Die existiert gar nicht.
Ja, sie sagt zum Beispiel, dass der größte Teil der Philosophiegeschichte Ethik formuliert, die ist ausgerichtet auf einen Altruismus. Aber sie meint halt, sie beschreibt dann einen Altruismus, der hat aber gar nichts mit realen Altruismus zu tun. A, Altruismus ist keine Philosophierichtung. Altruismus ist eine Handlung. Also man kann altruistisch handeln. Das ist nur eine Beschreibung davon, dass du handelst auf eine Art und Weise, die jemand anderem nützt, ohne dass es dir nützt. Das ist aber nur eine Handlungsbeschreibung. Das ist kein philosophisches Denkmuster und keine Ideologie. Sie beschreibt es als Ideologie, was schon falsch ist, begrifflich. Und dann behauptet sie, dass das eine Ideologie ist, der den meisten Ethiker gefolgt sind, die sagt, das moralisch beste Handeln ist das, was einem selber zum Nachteil gereicht und anderen zum Vorteil. Das ist nicht mal altruistisch und das hat auch noch nie ein Philosoph gesagt.
Noch nie, noch nie, noch nie, noch nie. Das ist wie Trump.
Genau,
das ist einfach nicht wahr.
Und sie sagt dann, das Ziel altruistischen Handelns ist also der Tod. Und ab dann ist das gegeben. Das
genau,
ist
dann, und ab dann müssen wir davon ausgehen, dass das so ist. Und das behauptet sie ab jetzt und wenn und dann bin ich raus. Also nee, daran ist alles falsch.
Ja.
Da stimmt nichts von.
Ja.
Wieso soll ich jetzt auf deinen Gedankenkonstrukten weiter mitdenken?
Und ganz konkret jetzt bei den Büchern hat sie immer auf der anderen Seite formuliert sie Menschen, die aktiv und absichtlich dumme Dinge tun.
Ja, genau.
Also die zum Beispiel, dann kommt eine Weizenlieferung, das ist glaube ich bei Fountainhead, es kommt eine Weizenlieferung und dann gibt es irgendwie einen Typen, der leitet den Zug so um, dass der nicht ankommt. Nee,
das ist Atlas Shrugged.
Das ist Atlas Shrugged, okay, ja. Da leitet der einen Typ den Zug so um, dass der nicht da ankommt, wo der Weizen gebraucht wird und dadurch verhungert ein ganzer Landstrich.
Genau.
Und es gibt keinen Grund, dass er das tut, außer, dass er doof ist und deswegen macht er das. Und es ist und ihre Helden, die halt dann rationale Menschen im Sinne des Objektivismus sind, die sind dann die, die nach dem eigenen Vorteil handeln und dadurch passiert halt auch für den Rest der Welt was Gutes.
Genau, und das wird auch nicht näher erklärt, das passiert dann einfach.
Genau.
Die machen das dann und dann ist das für alle gut.
Ja. Und andere Leute sind halt alle dumm. Oder absichtlich selbstverletzend.
Ja, genau. So, alle, die auf der anderen Seite stehen, handeln die ganze Zeit unfassbar dumm.
Genau. Und das ist dann für sie eine Argumentationsebene. Und sind dann darauf angesprochen, sagt sie, nee. Es ist nicht so, als würde ich da unrealistische Menschen beschreiben. Ich überhöhe nur die Beschreibung der Menschen auf eine Art und Weise, dass diese Sachen, die die Menschen die ganze Zeit machen, halt sichtbar werden.
Würde ich nicht zustimmen.
Nein, das sage ich, das tust du nicht. Du erfindest Handlungsweisen, die völlig irrational sind, um zu sagen, siehste, nur die Leute, die ich beschreibe, sind rational, die anderen sind ja alle irrational. Und dann denke ich so, ja, die Leute in deinen Büchern handeln auch irrational, aber du hast ja auch geschrieben, dass sie irrational handeln. Also wo ist jetzt da der Punkt, den du machen willst? Hättest du reale Vorgehensweisen beschrieben, hätte man vielleicht darüber reden können, aber du hast Figuren erfunden, die aktiv irrational handeln, um zu beschreiben, wie das ist, wenn jemand dagegen rational handelt.
So, und das Deprimierende ist tatsächlich, also das ist diese beiden Bücher, die wichtigen sind The Fountainhead und Atlas Shrugged. Kurz zusammenfassend, The Fountainhead geht um einen aufstrebenden Architekten, der studiert Architektur an der Uni und legt sich aber da schon mit allen an und kommt mit den Studenten nicht klar und mit der Uni kommt er auch nicht klar und so. Dann schmeißen sie ihn irgendwie raus und dann ist er in einem Architekturbüro, da kommt er dann aber auch nicht klar, obwohl er eigentlich geniale Entwürfe macht, eckt er immer mit allen an und so. Und das ist dafür, ich finde, die nächste, also dann wird er irgendwann rausgeschmissen, dann landet er, weil er, ich weiß nicht mehr genau, warum er landet, weil er landet er im Steinbruch, arbeitet dann im Steinbruch irgendwie und weigert sich immer, Hilfe und Geld von anderen anzunehmen, arbeitet dann im Steinbruch. Der Steinbruch gehört, die Tochter von dem Besitzer des Steinbruchs ist, Entschuldigung, ich möchte das jetzt nicht so, also Ayn Rands alter Ego, die kommt auch ganz wichtig in Atlas Shrugged vor.
Es sind
weibliche Hauptfigur und man muss das sich auf der Zunge zergehen lassen. Die wird dann vergewaltigt
Helden.
Vom Helden, was sie ihm aber aus unerfindlichen Gründen irgendwie gar nicht übel nimmt.
Sie verliebt sich darüber.
Sie verliebt sich über die Vergewaltigung in ihn, genau.
Und fängt an, ihn zu verehren und hinter ihm herzureisen,
so, den Rest des Buches. Richtig, ganz genau, ganz genau. So, und er nimmt dann über viele Wege, wo er sich wieder weigert, sich dem kollektiven Wahnsinn zu beugen und in seiner individuellen Fähigkeit zu beharren, durchbricht er das dann irgendwann und wird zu einem Star-Architekten.
Ja.
Während sie noch irgendwelche anderen Männer heiratet und
aber dann zu ihm zurück
und dann zu ihm zurück.
Aber das Geile ist ja auch, dass ihr anderer Architektenmann, den sie dann heiratet, irgendwann erkennt, dass der Held ja viel genialer ist.
Genau.
Und dann kein Problem damit hat, dass sie zu dem genialen Mann zurückzieht.
Richtig, genau. Weil er ist ja besiegt worden von dem
genialeren Mann. Weil der genialere Mann ist ja der bessere und das hat er dann erkannt und deswegen ist es auch okay, dass er seine Frau bekommt.
Genau.
Das ist tatsächlich auch so. Das ist auch in der Konkretheit, wird das auch teilweise so gesagt.
Genau. Schon an der groben Zusammenfassung dieses Romans habt ihr gerade viel von der von Johann beschriebenen Philosophie wieder gefunden in der Art und Weise, wie diese Figur da durchgeht. Ne? Also alle anderen, das gesamte System ist von kollektivistischen Grenzdebilen und Wahnsinnigen versehen.
Ich bin der Einzige, der das verstanden hat und deswegen kämpfe ich halt dagegen, indem ich die ganze Zeit versuche, dass ich möglichst viel Reichtum und Ruhm bekomme. Und wenn ich das
bekomme... Und der radikale Egoismus ist sexy.
Genau. Und das Ekelhafteste für mich ist das Frauenbild, was sie die ganze Zeit da reinbaut, weil das halt diese ganze Heldenstruktur ist natürlich bezogen auf die Zeit, in der sie das geschrieben hat, halt extrem männlich dominiert. Aber das Frauenbild ist auch die ganze Zeit, ja, das ist ja auch so, weil diese Männer sind halt auch super geil, diese erfolgreichen Männer.
Das sind halt die geilsten.
Das sind halt die geilsten. Und auch ihre Beschreibung von Liebe und Sexualität in Bezug auf Erfolg und als eine Abbildung von dem Erfolg und so ist. Oh. Ist so unerträglich. Also selbst wenn man, und dass sie dann nie eine Selbstreflexion durchgemacht hat und dann irgendwie das in Bezug zu sich selbst gesetzt hat und zu ihrer eigenen Perspektive, ist auch so unfassbar unphilosophisch, dass man
cringe. Ja, also Fountainhead, ein über 1000 Seiten starkes Schmonzette, irgendwo hart vorbeigeschrammt, vom Winde verweht, und L. Ron Hubbard irgendwo dazwischen.
Ich wäre schön für beides verbunden, würde ich sagen.
Eine schöne Fusion irgendwie, meine Damen und Herren, hier eine schöne Fusion.
Vom passiert. Hubbard verweht.
Vom Hubbard verweht, genau. Ja, und dann die Vorträge von Rudolf Steiner noch mit rein. Und ist aber, also schreibt da immerhin, Lieblingsbuch von The Donald.
Macht ja Sinn. Es geht auch noch um Häuser bauen.
Richtig. Also, für sie zentralstes Werk ist halt Atlas Zuckte. Ich finde ein bisschen schade, dass das noch nie jemand auf Deutsch so übersetzt hat.
Es gibt lauter Übersetzungen davon.
Sag doch einfach, was da steht.
Genau. Also haben viele Übersetzer wahrscheinlich daran gehangen, gesagt, man müsste sagen, Atlas zuckte mit den Schultern, aber man kann doch Atlas zuckte sagen. Habe ich auch gedacht.
Weil es doch völlig logisch, dass er die Erde auf den Schultern trägt. Wenn du sagst, Atlas zuckt, ist doch jedem klar, was gemeint ist.
Genau, aber dann Atlas lässt die Welt fallen oder so. Es gibt ganz komische Bezeichnungen von diesem Buch, auch ganze Sachen ohne Atlas.
Und das Schöne daran ist, dass sie sich gedacht hat, ach, The Fountainhead, viel zu viel, jetzt mache ich mal hier so Brave New World, Ladies and Gentlemen, jetzt mache ich gleich mal am Anfang einen großen philosophischen Entwurf auf. Weiß nicht, was mein Bruder darüber denkt. Ich bin jetzt gar nicht so begeistert von der Idee, die sie da hatte. Und hat die USA einfach mal zwei geteilt. In den Osten und den Westen, in einen kollektivistisch lebenden Teil der USA und einen kapitalistisch lebenden Teil der USA.
Aus ihrer Perspektive hat sie versucht, den Amerikanern den eisernen Vorhang zu erklären in Europa.
Ja.
Aus ihrer Perspektive war das eine Erklärung davon. Das muss man schon. Man muss halt sagen, dass ihre Perspektive dann halt wirklich.
Mach weiter. Erzähl weiter von Atlas Shrugged.
Ihre Das Problem darin, diese Konstruktion ernst zu nehmen, ist, dass ihre Beschreibung von Kollektivismus halt überhaupt nichts mit realem Kollektivismus zu tun hat.
Also nichts mit Sozialismus. Der Begriff des Kollektivismus ist schon mehr als ein schwieriger Begriff, wie sie ihn benutzt.
Weil sie beschreibt die ganze Zeit, dass Kollektivismus darauf fußt, dass sobald jemand Ambitionen hat und kreativen Geist, dann fangen die Leute in Machtpositionen an, diesen Menschen einzuschränken oder sogar tatsächlich aktiv anzugehen mit Gewalt oder mit Unterdrückung? Sie sagt, das ist eine Reaktion des Kollektivismus und das ist auch eine Aktion des Kollektivismus. Und das ist auch das, wie kollektivistische Struktur funktioniert. Sie sagt,
nur dann, dass, wenn sie, ich von einem stalinistisch-sozialistischen Prinzip ausgehe.
Ja, ja, aber der Witz ist ja auch, in ihrer Definition haben die kollektivistischen Handlungen kein Ziel, außer die Unterdrückung der Liberalen.
Des Individuums.
Des Individuums. Die haben gar kein Ziel. Das heißt, sie verneint die ganze Zeit jede Art von Sinn einer sozialistischen Handlung. Im Sinne von jeder Handlung, die sagt, ich gebe einem Schwächeren Geld, ohne dass er dafür hat kämpfen müssen. Oder ich gebe einem Schwächeren in irgendeiner Form eine Möglichkeit zu überleben, wenn er nicht selber sagt, ich arbeite dafür.
Ein Mensch hat das Recht auf seine Existenz unabhängig von seiner Handlung.
Genau. Und das heißt, letztlich verneint sie die Menschenrechte. Aktiv.
Ich sag ja, wir gehen fast in vorplatonische Zeit zurück.
Genau. Sie verneint
vorsokratische Zeit zurück.
Sie verneint, und das macht sie ja tatsächlich aktiv. Sie sagt, kein Mensch hat einen Anspruch auf Leben und auf die Mittel zum Leben. Der Mensch hat, weil der Mensch muss verstehen, als rationaler Mensch, dass das Leben das Ziel seines Handelns ist, und dann muss er einfach selber auf sein Leben hinhandeln. Und er hat keinen Anspruch darauf, das Leben gewährt zu bekommen oder die Mittel, um das Leben zu erhalten, gewährt zu bekommen von irgendjemandem.
Sie widerspricht sich aber gleichzeitig wieder, weil das in Atlas Shrugged, was sie beschreibt, also dieser Kosmos, den sie beschreibt, das sind die Reichen und die Firmenbosse, die die wichtigen Fabriken in Amerika betreiben und die jetzt von diesen kollektivistischen Teufeln davon abgehalten werden, dieses Land weiter voranzubringen.
Ja, ja, klar. Ne? Das ist ja ihre Perspektive, aus der sie formuliert.
Genau, die Widersprüche werden auch unseren Zuhörern wahrscheinlich völlig, ich will nur einen anführen. Diese Wirtschaftsbosse könnten ohne die kollektivistische Arbeit der Arbeiter, die für sie arbeiten, den Reichtum gar nicht generieren.
Und aus ihrer Perspektive, sie glaubt tatsächlich daran, und sie formuliert es dann auch theoretisch, dass der einzelne Arbeiter in einem gleichen Freiheitszusammenhang steht wie der Firmenboss.
Genau.
Sie erkennt nicht die strukturelle Unfreiheit des Arbeiters.
Sie weigert sich, es zu erkennen.
Genau. Und sie sagt, die Arbeiter werden in dem Moment unfrei, indem sie anfangen, Sachen vom Kollektiv anzunehmen. Wenn sie nichts annehmen würden, wären sie frei und hätten jede Möglichkeit, ihr eigenes Leben zu gestalten.
Ja, weil sie ja auch selbst darüber bestimmen, wie viel ihre Arbeitskraft wert ist. Ne?
Genau, hat ja mit ihnen zu tun.
Das hat ja nur was mit ihnen zu tun, in ihrer Entscheidung. Ne?
Genau. Und das ist der zentrale Grund, warum sie innerhalb der akademischen Philosophie völlig ignoriert worden ist. Nicht nur ignoriert worden ist, sondern es haben die Leute gesagt, ja, das ist halt nichts wert. Also das, was sie da schreibt, ist halt alles Quatsch. Das ist halt unbegründet. Es ist sachlich nicht argumentiert. Es fußt nicht auf der Philosophiegeschichte. Es widerspricht sich in sich selbst. Deswegen haben in der akademischen Philosophie das halt Leute nie beachtet.
Das hat die USA einfach gar nicht interessiert. Ich möchte das kurz betonen. Also nur für Leute, die jetzt wirklich, und das ist durchaus möglich, noch nie von Ayn Rand gehört haben. Atlas Shrugged ist das zweiterfolgreichste Buch in Amerika nach der Bibel. Das ist kein Witz. Und das auch letztes Jahr.
Ja. Es gab letztes Jahr nochmal eine Umfrage, welches Buch hat sie am meisten beeinflusst? Da war die zweithäufigste Antwort nach der Bibel Atlas Shrugged.
Es ist nicht nur das, es ist wirklich auch das zweitmeistverkaufte Buch letztes Jahr gewesen, nach der Bibel.
Ja, es boomt ja wieder gerade unter
Trump. Es boomt, wie nichts Gutes.
Ja. Also wie einflussreich das in den USA ist, muss man sich vor Augen halten. Bei allem, was wir jetzt gerade gesagt haben, und wahrscheinlich einige Leute sagen, ja, was interessiert mich das?
Was interessiert mich Ayn Rand?
Genau. Das Problem ist, dass eigentlich, man muss sagen, dass der gesamte Reagan und Post-Reagan-Neoliberalismus fußt auf Ayn Rand.
Und ich würde ja formulieren, da ist die Wiener Schule, für die es jetzt nicht wissen, etwas satirisch überspitzt ausgedrückt, das ist das, was diese Ökonomen uns seit 30 Jahren immer an die Backe lüllen, wenn die dann immer da sitzen und so, als wäre es die Wahrheit, sagen, der Markt ist einfach der bessere Gesetzgeber als der Staat, ne? Der Markt ist einfach der bessere Regulator.
Hm? So, das ist
die Wiener Schule, eine von österreichischen Ökonomen entwickelte libertäre Strömung der 30er und 40er Jahre.
Ja, man muss sagen, dass es denn auch den Laissez-faire-Kapitalismus natürlich gab vor Ayn Rand, die hat sich ja nur darauf gestützt.
So, ja. Die übersetzt dann, weil dieser Libertarismus sagt sie dann, ja, aber ich meins ist der Objektivismus.
Genau.
Aber die ist natürlich sehr nah, sailt sie an dieser Wiener Schule lang.
Mhm.
Der jetzt übrigens auch, also hier der Fatzke in Argentinien mit der Motorsäge.
Ja, der ist das ja auch.
Orthodoxer Anhänger der Wiener Schule, der setzt sich gerade 1:1 um und wundert sich, warum die Armut in seinem Land in ungemahnten Ausmaß durch die Decke geht. Keine Ahnung, wie kommt. Und das geht jetzt auch an alle modernen Ökonomen. Es gibt keinen einzigen Beweis.
Nein, natürlich nicht.
Das ist aber auch wichtig für die Leute, für unsere Zuhörer, wenn sie das nächste Mal wieder einen von diesen Fatzken in irgendwelchen Talkshows sitzen sehen. Das sind ökonomische Theorien, die noch nie bewiesen wurden.
Ja.
Noch, es gibt keinen Beweis für die Behauptungen der Wiener Schule. Weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart.
Genau, aber das ist übrigens auch eine spannende Parallele. Die Vertreter der Wiener Schule bringen dann immer dasselbe Gegenargument, wie Ayn Rand es auch immer gebracht hat.
Ja, weil sie ähnlich intellektuell
gehabt sind. Sie sagen nämlich immer, ja, aber es hat ja auch noch nie den richtig freien Markt gegeben. Und Ayn Rand sagt auch immer, ja, aber wir leben ja auch nicht in einer objektivistisch aufgeklärten, rationalen Welt. Denn die wäre ideal. Wir leben in einer Welt, die dem Untergang geweiht ist, weil halt lauter Menschen nicht rational und objektivistisch handeln. Und genauso sagen die Leute in der Wiener Schule, ja, wir haben ja die Märkte auch nicht frei gemacht. Es hat ja noch nie jemand sich wirklich getraut, einen richtig freien Markt zu machen. Wenn wir das hätten, dann wird das alles funktionieren.
Doch, die Pissnelke mit der Motorsäge ist doch gerade dabei.
Ja, aber das ist genauso wie hier, wie hieß er jetzt nochmal, der Fed-Chef?
Greenspan.
Greenspan, genau. Greenspan hat ja auch die ganze Zeit daran geglaubt, dass er darauf hinarbeiten muss. Und als dann 2008 die Börse gecrashed ist, hat er das erste Mal gemerkt, Moment, kann das sein, dass alles, wonach ich gehandelt habe, gar nicht gestimmt hat? Das hat er tatsächlich dann auch mal in einem Talk eingestanden.
Ja, du hast dich ein Leben lang geirrt.
Genau.
So wie Patrick Lindner auch.
Ja.
Das ist ein verwirktes Leben. Aber Frau Weidel ja auch.
Und ja.
Frau Weidel hat den Patrick Lindner ja gepaart mit einer ordentlichen Portion, wie sagt man das jetzt, jugendfrei? Also das Nationalsozialismus. Also,
ja, genau. Genau.
Das ist auch eine schöne, wir haben ja schon mal drüber geredet, über diese schöne Mischung. Ja, na klar, das ist ein verwirktes Leben. So, ihr habt, das ist wie eine Religion.
Richtig.
Und es gibt, also ich sag das nochmal, wenn ihr das nächste Mal wieder jemanden von der FAZ da sitzen habt oder vom Kieler Institut und die sitzen so arrogant bei Maischberger oder bei Markus Lanz und sagen einfach immer von oben runter, ja, das ist aber einfach so.
Nee, ist es nicht.
Das ist es nicht.
Genau,
ihr folgt einer Theorie, die nicht bewiesen ist, und alle Hinweise, die es bisher gibt, auf das, was ihr labert, ist, ihr labert Scheiße.
Genau. Und das ist genau der...
Das stimmt nicht, was ihr glaubt.
Du hast das wunderschön jetzt gerade mit Glaubensstruktur und Ideologie. Man muss sagen, dass Ayn Rand diese, zu dem Zeitpunkt, wo sie das formuliert, dieser durch die Wiener Schule schon aufgebauten, libertären, laissez-faire kapitalistischen Struktur, die moralische Komponente hinzuaddiert. Sie sagt, ja, das egoistische Handeln ist ja nicht nur so, dass das diesen eleganten, selbstregulierenden Markt hervorberuft, es ist sogar moralisch gut, so zu handeln. Und das formuliert ja auch Greenspan, dass er sagt, ich war vorher schon ein totaler Verfechter und ein Freund des Marktes und Ayn Rand hat mir nie gezeigt, dass das sogar gut ist, den Kapitalismus zu fördern.
Genau. Und es ist so, als hätten die Amerikaner mit Ayn Rand jemanden gefunden, der hätte ihnen einen Ablassbrief geschrieben dafür, dass sie sich scheiße verhalten dürfen.
Genau.
Aber auf ganz niedriger moralischer Ebene.
Genau. Das für die Anhänger davon, und das sind ganz viele von den modernen Libertären, und es gibt ja verschiedenste Strömungen der modernen Libertären, aber die meisten davon sind wirklich davon überzeugt, dass in der idealen Welt alle Menschen nach ihrem eigenen Vorteil und der Verbesserung ihres eigenen Lebens streben und dann wäre alles gut. Weil dann würden...
Das ist so unglaublich, man weiß, das ist so naiv und so dumm,
ja,
dass man gar nicht weiß, was man dazu sagen soll.
Aber meine Freundin hat, als ich darüber geredet habe, wie ich darüber so am Nachforschen war, hat sie gesagt, sowas kann auch nur in so einer postpuritanischen oder puritanischen Gesellschaft wie den USA groß werden, weil die ganze Zeit nur in Glaubensstrukturen, in Religionen existieren.
Das ist eine Theokratie.
Ja, das ist eine Theokratie. Und in so einer das ist auch sogar eine theosophische Gesellschaft, muss man eigentlich sagen. In so einer theokratischen Gesellschaft kann natürlich so etwas Fuß fassen, weil die Leute eigentlich die ganze Zeit alles zum einen als einen Kampf von Ideologien und Religionsideen auffassen, aber auch das gesamte Leben als einen Popularitätswettbewerb betrachten. Denn letztlich läuft bei Ayn Rand alles darauf hinaus, dass die Leute, die am geilsten und großkotzigsten sind, auch deswegen gefeiert werden müssen.
Das ist tatsächlich so, ja.
Das ist wirklich die Leute, die sich hinstellen und sagen, ich bin am genialsten, weil ich verstehe das, haben darüber eine Begründung zu sagen, und aufgrund meines überlegenen Verständnisses der Welt handle ich jetzt so, weil nicht nur darf ich das, es ist sogar gut, dass ich das mache, dass ich gucke, dass mein eigener Vorteil dabei herumkommt. Und wenn ich dann auch noch das hinkriege, dass mein eigener Vorteil dabei herumkommt, habe ich noch mehr Begründung zu sagen, aber so wie ich das sehe, ist es halt richtig.
So, ich bin mir gar nicht so sicher. Also müssten wir jetzt unsere ganzen Widersprüche zu ihr nochmal darlegen? Also müsste man jetzt nochmal sagen, warum das alles falsch ist. Also warum es in sich völlig falsch, schon am Startpunkt völlig falsch gedacht
ist. Ja, ich würde sagen, das könnten wir machen, weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass jetzt die meisten unserer Hörerinnen und Hörer auch so viel Philosophie gelesen haben wie wir und dass solche Sachen...
Na, wir sind keine Philosophen.
Nee, aber wir haben trotzdem mehr Philosophie gelesen als der Durchschnittsmensch. Das heißt, gewisse Widersprüche, das hat mir meine Freundin auch aufgezeigt, sind nicht so...
Gut, dann fangen wir erscheint. Dann fangen wir doch von vorne an.
Ja, also erster Begriff.
Erkenntnistheorie.
Genau, erster Begriff, also ne, allein die Sache, dass der Begriff einer Sache die ganze Sache selbst und alle ihre Eigenschaften umfasst, ist, nehmen wir das simpelste Beispiel, Hund. Ich beschreibe einen Hund und nenne ihn Hund. Wenn der Begriff, den ich von dieser Sache habe, alle Eigenschaften dieses Wesens beinhalten würde, dann würde der Begriff Hund beinhalten, dass der Hund ein braunes Fell hat. Es gibt aber auch Hunde mit einem schwarzen Fell. Dann kann man sagen, okay, dann hat der Begriff Fell als Oberbegriff ist in dem Begriff Hund enthalten. Jetzt gibt es aber auch Hunde ohne Fell. Dann ist also zu Fell keine Information in dem Begriff Hund enthalten. Der Hund hat aber jetzt ein Fell, den ich konkret vor mir habe. Das heißt, schon diese Eigenschaft Fell ist nicht mehr im Begriff Hund enthalten. Damit ist schon widerlegt, dass der Begriff die gesamten Eigenschaften der Sache umfasst. Punkt. Und der Witz ist, dass sie das sogar selber so beschreibt in der zweiten Sache, wo sie sagt, die Ideen sind eine Kategorie ohne die Messwerte.
Ja.
Da beschreibt sie selber schon den Widerspruch, dass dann aber der Begriff der Sache nicht alle Eigenschaften der Sache selber umfasst. Das heißt, es ist schon in ihrer eigenen Argumentation widerlegt. Und mit so einem einfachen Beispiel wie jetzt bei Hund und dem Fell habe ich das in, wie lange ich jetzt gebraucht? 20 Sekunden?
Ja, es widerspricht vor allem allen Erkenntnistheorien, die uns dann überhaupt in die Empirie führen. Um gewisse Erkenntnistheorien voneinander und Erkenntnisphilosophien voneinander ignoriert es völlig. Also warum die Empirie so wichtig ist in einem wissenschaftlichen Fortschritt im Sinne einer objektiven Wahrnehmung von einer nicht objektiven Welt.
Ja, innerhalb der Argumentation dieser Idee von dem Begriff.
War verständlich, was ich, ja?
Ja, also es gibt in der Philosophie das Begriffspaar a priori und a posteriori.
Ja.
Und sie einfach so sagt, es gibt keine Ideen a priori. Und es gibt auch keine Erkenntnis a priori. Und innerhalb der Philosophie geht es darum, eine Erkenntnis a priori und ein Gedanke a priori ist ein Gedanke, der sich auf einer Begriffsebene befindet, die keine realweltliche Entsprechung, 1:1 Entsprechung haben muss.
Ja.
Das heißt, ich kann eine Erkenntnis treffen, zum Beispiel auf allein, jetzt wenn wir bei Aristoteles wieder sind, aufgrund eines Syllogismus. Ich kann eine logische Argumentation folgen und die kann eine wahre Aussage hervorbringen, einfach darauf, dass in sich geschlossen diese Argumentation logisch ist. Dann muss ich es nicht abgleichen mit einem empirischen Beweis für diese Aussage. Wunderbares Beispiel ist die gesamte Mathematik. Die Mathematik ist in sich als Regelkonstrukt geschlossen. Darum kann ich mathematische Erkenntnisse auf Basis von Formeln ohne eine Entsprechung der Wirklichkeit treffen und kann darin wahre Aussagen treffen. Das heißt, sie sagt, das gibt's gar nicht. Das heißt, das gesamte Fach der Mathematik ist für sie
philosophisch gekillt.
Gibt's gar nicht. Nee, sie sagt, es gibt keine a priori.
Ich weiß.
Alle Sachen wären eigentlich nur durch eine empirische Betrachtung der Wirklichkeit begründbar.
Genau.
Und da ist allein schon die Mathematik schon seit 500-600 Jahren drüber hinaus, dass das, was sie an Konzepten haben, in der Wirklichkeit abbildbar ist. Geht sie drüber hinweg? Entweder hat sie so wenig Ahnung von Mathematik, dass sie diese Argumentation nicht versteht, weil lauter Kritiker haben ihr dieses Basisbeispiel von Mathematik funktioniert so entgegengebracht und sie hat dann immer gesagt, nee, das stimmt nicht. Man kann Mathematik immer auf der Wirklichkeit abgleichen. Dann haben die gesagt, nee, das ist nicht so. Also es gibt Dinge, die kann man nicht auf die Wirklichkeit abgleichen.
Auf das Mathebeispiel bin ich gar nicht gekommen, das ist das leichteste genau. Beispiel dafür.
Zum Beispiel, es gibt keine Unendlichkeiten in der Wirklichkeit.
Ja, aber
Unendlichkeiten in der Mathematik sind sehr wichtig. So, um ein simples Beispiel zu bringen von Sachen, die man nicht mit der Wirklichkeit
ganz
abgleicht.
Beispiel.
Genau. Da musst du jetzt noch nicht mal über negative Zahlen.
Jede Ideentheorie, also jede ist damit.
Ja, und dann, sie hat dann einfach immer gesagt, das ist halt, wenn du glaubst, dass die Mathematik nicht auf die Wirklichkeit abgleichbar ist, dann hast du halt noch nicht gut genug verstanden, wie sie das ist. Und dann haben ihr Mathematiker gesagt, doch habe ich bin ja Mathematiker. Und dann hat sie gesagt, ja, dann bist du halt doch zu blöd. Also.
Schlagendes Argument.
Ja, genau.
Ja, genau, sehr schön. Für mich reicht das als Widerspruch zur Erkenntnis.
Ja. Machen
wir weiter.
Genau.
Was kommt als nächster Gedanke?
Ja, genau. Ich würde dann das auch über den gesamten. Ich würde auch jetzt dieses Ideenbild auch damit dann irgendwie mit einbeziehen wollen, weil das man kann dieselben Widersprüche, die ich jetzt gerade auf die Begriff, der die alle Eigenschaften der Sache umfasst, kannst du genauso auf den Begriff ihren Ideenbegriff irgendwie hocharbeiten, weil es gibt natürlich Ideen, kollektive Ideen, die sind mehr als eine Messung ohne Messwert. Ich kann zum Beispiel, ne, nehmen wir die soziale Idee Staat als Idee, weil wir die vorhin als Idee hatten. Wie kann ich die Staatszugehörigkeit eines Menschen beschreiben, ohne den tatsächlichen Messwert? Der tatsächliche Messwert ist Deutsch. Wenn ich jetzt die Messwerte rauslasse, ist dann die Idee von Staatszugehörigkeit noch da? Kann ich sie als generelle Idee formulieren, wenn es keine Messwerte gibt wie Deutsch, Österreichisch? Nee, die Staatsidee ist nur dieser Messwert. Das heißt, es gibt keine Kategorie Staatszugehörigkeit, die ich benennen kann, wenn ich die Messwerte weglasse. Ich kann auch keine Idee von Staatszugehörigkeit formulieren, ohne die Unterscheidung zwischen Deutsch und Österreichisch. Wenn ich die beiden Wörter wegnehme, gibt es keine Unterscheidbarkeit. Damit ist ihre Ideenstruktur widerlegt. Da kannst beliebig viele Kategorien nehmen, wo das nicht geht. Also es ist so simpel, dass man denkt, bist du nicht drauf gekommen?
Ja, wir müssen vielleicht einfach nur, um nochmal zu sagen, wie weit ihr Einfluss geht. Also wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass es innerhalb, man würde die wahrscheinlich nicht mehr als libertär bezeichnen, aber innerhalb einer bestimmten Think-Tank-Gruppe rund um Peter Thiel, die Idee, so im Sinne von Ayn Rand und der Wiener Schule, ist halt diese steuerfreien Paradiese zu schaffen, ne? Also Städte, die wie Duty-Free-Shops sind, also Singapur, ne? Ohne Steuern und so.
Mhm.
Gerne auf Inseln im Meer.
Ja.
Ne? Das ist so Peter Thiels Träumchen, da entwickelt er auch mehrere Startups, die irgendwie diese Inseln im Meer für Milliardäre schaffen. Wo sie keine Steuern zahlen, die unabhängig sind von irgendwelchen absurd kollektivistischen Staaten.
Diese Staaten sind sowieso böse.
Das ist eine Idee, die ist aus Atlas Shrugged.
Ach, das ist 1:1.
1:1.
Ach, das war mir nicht klar. Das ist 1:1, dass er das 1:1 von da übernommen
hat. Da hauen die hin ab.
Ja, das weiß ich. Aber ich wusste nicht, dass er das da übernommen hat.
Die hauen vor diesem kollektivistischen Wahnsinn in den USA. Die ganzen Firmengründer sind da beleidigt, weil die Arbeiter sie nicht genug lieben. Und dann nehmen sie alles und sagen, jetzt lassen wir die USA in ihrer Scheiße stecken. Weil wenn wir weg sind,
dann ist der
Staat geht da alles unter. Ja. Tut's überraschenderweise auch bei ihr. Aber die gründen dann diese Inseln. Und daran orientieren sich diese Vollidioten.
Es ist also ist einfach 1:1 konkret.
Es ist wirklich.
Wir machen einfach das, was wir in den lustigen Romanen gelesen haben.
Das sind einfach Scientologen. Vor die Pumpe geflitzte Kindergartenkinder oder so. Hm. Also das Deprimierende, und das ist vielleicht einer von unseren Hörern sich ja tatsächlich antun, eins von diesen Dingern zu lesen. Das ist wirklich eine intellektuelle Beleidigung.
Hm. Ja, bevor wir jetzt noch zur Widerlegung der anderen Punkte kommen, ist auch das, was mich am meisten schockiert hat. Wenn du realisierst, dass unglaublich viele, also viele von uns wissen und haben inzwischen verstanden, dass einer der größten Punkte, warum sehr viele der negativen Entwicklungen der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, der unkontrollierte, immer neoliberaler und freier werdende Kapitalismus ist. Das wissen inzwischen sehr viele Menschen. Und das ist eine Sache, die mich jetzt bei der Recherche über Ayn Rand betroffen gemacht hat, ist zu verstehen, dass ganz viele von den Leuten, die das formuliert haben und gemacht haben, sich 1:1 auf diese Frau beziehen. Und das, was sie geschrieben hat, ist diese peinliche Scheiße. Das heißt, der Grund, warum unsere Gesellschaft so den Bach runtergegangen ist, ist bei vielen von den Leuten, die daran beteiligt waren, diese peinlichen Romane.
Wie traurig ist das? Das ist so bitter, ey. Das deprimiert mich jetzt noch.
Ja.
Also wirklich nachhaltig.
Guck, das ging mir nämlich genauso. Ich dachte so, ist das traurig? Weil, also letztlich, und ich glaube nicht mal, dass es diese Romane ursächlich sind, sondern sie schafft es halt, dass die sich gut fühlen mit ihrer egoistischen Scheiße.
Ja, also vielleicht noch gehen wir mal zu dem
Egoismus
komischen,
hin.
Ja,
mal
gehen, gehen wir ja. zum Egoismus und Altruismus, dieser komischen Gegenüberstellung, die sie die ganze Zeit macht, ja. die schon keine Gegenüberstellung ist.
Sie fängt übrigens damit an, weil sie Kant als den größten Feind der Philosophie verachtet.
Ja.
Das ist auch lustig.
Ja.
Also, weil sie sagt, streng genommen war ja die Aufklärung auf dem Weg hin, den Rationalismus zu begründen, ne? Weil das ist ja der ursprünglich aufklärerische Gedanke von, ich muss die Wirklichkeit erfahren, ich muss die Wirklichkeit beurteilen, ich bin als aufgeklärter Mensch, was ja schon auch der eigentliche Rationalismus beginnt ja dort, bin ich ja verpflichtet, die Wirklichkeit zu beurteilen und nach rationalen Konstrukten her zu betrachten. Und dann hat Kant ja völlig richtig erkannt, in sehr langem Studium und in sehr dichter Argumentationskette.
Und auch selber diskutieren über Jahrzehnte.
Genau. Ja. Ist er am Ende darauf gekommen, es geht nicht ohne den kategorischen Imperativ, was letztlich auch dann zur Formulierung der Menschenrechte geführt hat. Also das, ne, das heißt, die Not.
Das muss man kurz erklären. Die Menschenrechte, so wie sie formuliert sind, und die UN gehen auf Kant zurück.
Ja. Die grundsätzliche Formulierung ist die Formulierung, die am meisten immer wieder zitiert wird und dann auch benutzt wird, um die Menschenrechte mitzuformulieren, ist die kategorische Imperativsformulierung, dass man jeden Menschen zugleich als Zweck des eigenen Handels benutzen sollte, nicht als Mittel des eigenen Handels. Das heißt, ich benutze einen anderen Menschen nicht als Gegenstand und als Mittel, um mein Ziel zu erreichen.
Wie zum Beispiel die Arbeiter der Unternehmen.
Genau. Ja. Sondern jeder andere Mensch muss genauso Zweck meines Handelns sein wie ich selbst. Und darauf fußt dann die Formulierung der Menschenrechte und eigentlich die gesamte Ebene der modernen Moral. Und Kants zentraler also zentrale Wirkung darauf ist, dass er verstanden hat, dass das nicht verhandelbar sein darf, weil ansonsten kann ich es nämlich verhandeln. Ich kann immer, wenn ich sage, meine eigene rationale Betrachtung der Welt ist ausschlaggebend, kann ich eine rationale Begründung dafür finden, dass es okay ist, dass dieser Mensch jetzt von mir als Mittel benutzt wird.
Genau.
Und weil ich das kann und weil er halt erkannt hat, dass es wieder
Ayn Rand kommen wird,
dass es widerstrebende Richtungen gibt und auch widerstrebende Betrachtungsweisen davon gibt, hat er gesagt, dieser Grundsatz kann nur kategorisch als Imperativ formuliert sein. Das heißt, der gilt immer und der ist nicht verhandelbar. Der gilt kategorisch, also für alle immer, und der gilt als Imperativ. Das heißt, der ist ein
Befehl.
Ist ein Befehl. Alle müssen so handeln. Laut Ayn Rand entsteht aus jedem Sein ein Müssen. Genau, das ist ein weiterer Punkt bei ihrer Philosophie.
Ja, das ist richtig.
Das widerspricht dem. Es gibt Hume, der Philosoph, hat eine Sache hinterlassen, die in der Philosophiegeschichte gilt.
Naja.
Und das ist das. Nein, aber die wirklich für alle gilt. Ja, ja. Selbst für Leute, die Hume widersprechen, ja, meine ich ja. Jetzt, weißt du? Die, wo keiner was gegen sagt. Und das ist das Hume'sche Axiom, dass aus keinem ist, ein Soll entsteht.
Genau.
Das ist ein Axiom und das gilt auch in der Philosophiegeschichte anerkannt als Axiom, weil er das begründen kann, logisch. Dass aus keinem ist, ein Sollen entspringt. Das heißt, nur weil eine Sache so ist, heißt das nicht, dass ich deswegen auf eine Art und Weise damit umgehen muss. Ich kann immer entscheiden, dass ich anders damit umgehe.
Genau.
Und Ayn Rand sagt einfach, nö, ist das Gegenteil. Genau. Aus jedem ist, entsteht automatisch ein Sollen.
Das ist der weitere Punkt. Sie begründet das dann nie. Sie sagt einfach, das ist so.
Ja.
Ja? Also Hume verbringt das halbe Leben, um
an diesen Punkt zu kommen.
Um an diesen Punkt zu kommen und ihn zu begründen. Argument. Sie behauptet einfach das Gegenteil, ohne Begründung.
Ja. Ja, total. Und es ist ja, ich komme deswegen auf diesen Punkt, weil das auch einer der Begründungen für die Menschenrechte ist. Ich muss den Menschen diese Rechte als Rechtsanspruch zugestehen, weil aus einem Ist eben kein Sollen folgt. Das heißt,
mich folgen kann, ja.
Genau, das heißt, wenn jemand in armen Verhältnissen ist, kann ich trotzdem den noch weiterhin scheiße behandeln. Weil es entsteht aus diesem Sein, von der ist mir unterlegen, der hat weniger als ich, nicht das Sollen, ich muss dem auch was abgeben. Das passiert nicht von selbst. Das muss ich leider als Rechtsform begründen, weil einfach jemand ein anderes Sollen daraus formulieren kann. Nämlich zum Beispiel, da ist jemand arm, dann soll der halt sterben.
Ja, man könnte ja sogar noch weitergehen. Also ich finde ja immer, man könnte es noch banaler runterbrechen, finde ich tatsächlich, weil du und das ist wirklich unabhängig von den sesshaften Kulturen auf der Welt, ne, diese goldene Regel, die Kant dann in den Imperativ erhebt,
ja,
ist eine globale goldene Regel.
Die ist in allen Kulturen irgendwann aufgetaucht.
Ne, tue dem anderen nicht an, was du willst, dass er dir antut.
Genau.
Ne, die ist wie der goldene Schnitt, geht die durch alle sesshaften Kulturen der Menschheit.
Weil du darauf kommst, dass
in irgendeiner anderen Art und Weise. So. Und das hat
historisch übrigens, wenn man davon ausgeht, dass die Kulturen nur deswegen überlebt haben, weil sie sich nach dieser Regel gehalten haben.
Das hat so banale und simple Gründe, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
Ja.
Du kannst in einer komplexen Gesellschaft, die auf engstem Raum zusammenlebt, nur dann zusammenleben, wenn du versuchst, nett zum Nachbarn zu sein. Das ist so banal.
Ja, ja, total.
Also es ist wirklich einfach so banal, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen sollte. Das ist einfach falsch, was die erzählt.
Ja. Ja. Und der Witz ist, dass moderne Vertreter von Rand sagen, ihre Philosophie beinhalte den kategorischen Imperativ, aber
das tut sie gar nicht.
Nee, sie verneint ihn sogar aktiv.
Ja, sie verneint Kant mit allem, was sie hat.
Ja, sie sagt, das ist der größte Feind, weil er den kategorischen Imperativ formuliert hat und damit den Leuten gesagt hat, es ist moralisch gut, im Interesse anderer zu handeln. Und das wäre einfach falsch.
Aber das ist ja gar nicht, was er sagt.
Nein, eben nicht. Er sagt, es ist im moralischen Interesse, es ist moralisch im Interesse aller zu handeln. Nicht im Interesse der anderen.
Genau.
Das heißt, ich muss, wenn ich in meinem Interesse handle, auch bedenken, dass andere Menschen da sind. So.
Ja, die auch handeln. Genau. Entscheidender Punkt.
Und die haben auch Wollen.
Genau.
Und das muss ich verstehen und das muss ich auch respektieren, dass die ein Wollen haben.
Weil du ja auch willst, dass sie respektieren,
dass du ein Wollen hast. Genau. Und ja, sie verneint damit.
Was die logische Schlussfolgerung ist, es gilt das Recht des Stärkeren, was sie sowohl idealisiert,
ja,
als auch wieder verneint.
Ja, genau. Sie sagt, wenn alle rational wären, dann würden die ja verstehen, warum der eine was bekommt und der andere was anderes bekommt. Und alle würden was bekommen, weil alle ja darum kämpfen. Also sie verneint auch den historisch belegbaren Fakt, dass wenn ein Mensch mehr hat, andere Menschen weniger haben.
Ja.
Sie sagt, das wäre gar nicht so.
Genau. Und im Zweifel gewinnt halt der Stärkere und nimmt dem Schwächeren was weg.
Ja, genau. Aber also, dass der Witz ist, dass sie dann, wenn dann Leute immer mit realen Beispielen kommen, sagt, ja gut, aber der eine, der ist ja auch ein unmoralischer Idiot. Dann ist das okay, dass der nichts hat. Weil der hat sich ja absichtlich nicht rational
verhalten. Ja, klar. Bald eine Versuchsanordnung nicht ihrem Anspruch genügt, wird sie verneinen.
Ja, aber wir kommen halt da wieder zu der Menschenverachtung. Weil letztlich sagt sie in der Realität, kann ich belegen, dass ich als erfolgreicher Mensch gut bin? Und die Leute, die erfolglos sind, sind halt doof, faul und Arschlöcher gewesen.
Aber da kannst du mal gucken, wie so eine durch die russische Schule und Philosophie geprägte, totalitäre, absolute Radikalansichtsformulierung auf ein religiös erwecktes Volk trifft.
Ja, das kommt dabei rum.
Also,
und es kommt leider diese Scheiße dabei rum, die wir jetzt erleben.
Diese Substanzlosigkeit ist wirklich unfassbar.
Ja, aber dieser freigedrehte...
Also eine Scharlatanerie, in Russland wäre die zerrissen worden mit so Veröffentlichungen. Die hätten die nass gemacht.
Die ist ja auch zerrissen worden, als sie rauskam von allen ernstzunehmenden Philosophen in Europa. Das ist so lustig, dass bei
ihrem... Das ist wie so ein Snake-Oil-Verkäufer, der durch den wilden Westen von den USA zieht und erzählt, es ist ein Wunderheilmittel aus Europa.
Das Zizek-Zitat bei ihrem Wikipedia-Artikel. Hast du das gelesen?
Ich habe auch wieder vergessen, das war aber lustig.
Das finde ich lustig, weil er dreht das halt komplett um. Der Witz ist, er sagt, ja, ich meine, die tollste Sache von Rand ist, dass sie all die schlimmen Sachen der Raubtierhaftigkeit des Kapitalismus so eindeutig ausdrückt, dass sich selbst Kapitalisten dafür schämen.
Ja, genau.
Weil es stimmt, es gibt eine genauso große Gegnerschaft von Ayn Rand, die sich dafür schämen, dass sie diesen Egoismus so klar formuliert, dass sie merken, ach ja scheiße, Kapitalismus ist ja richtig, sich wie ein Arschloch zu verhalten. Sie formuliert das auch noch so
deutlich. Ja, also gesagt, der zieht dem Kapitalismus die Kleider aus oder sowas.
Genau. Dass sie das tatsächlich so meint, lässt er dann außen vor, weil er geht davon aus, ja gut, ernst gemeint ist das nicht. Also es ist halt nicht ernst zu nehmen. Aber wenn man sich das liest, merkt man schon sehr deutlich, wie scheiße der Kapitalismus ist. Also ja, beim wirklichen Lesen denkst du so, ja, du beschreibst jetzt gerade, dass Arschlochverhalten gut wäre.
Genau.
Und du gibst.
Und dass alle, die nicht sich benehmen wie ein Arschloch, grenzdebil handeln.
Und?
Also die handeln auch nicht mehr rational in
genau,
den Büchern.
Genau.
Sondern die handeln wirklich so, als wären die vor eine Pumpe geflitzt.
Genau. Und der Witz ist, bei ihr, und das macht sie auch sehr deutlich, sind Leute, die nicht rational handeln, führen zum Untergang der Gesellschaft. Die benutzt immer solche Begriffe. Sie sagt, die führen nicht zum Untergang, sondern zum Tod der Menschheit. Die führen dazu, dass alle Menschen sterben, weil die nämlich nicht nach ihrem Leben streben und damit kann auch die Gemeinschaft nicht zum Leben streben.
Damit sind wir wieder bei L. Ron Hubbard und Scientology.
Aber wir sind auch
Apokalypse.
Wir sind auch bei dem modernen Eugenikanspruch von Leuten wie Musk.
Ja, aber das ist ja das Absurde. Das ist so ähnlich wie mit dieser komischen amerikanischen Foucault-Diskussion. Die werfen, und das hat dann auch bei Ayn Rand was damit zu tun, an welcher Zeit sie schreibt. Ja, die ist ein Kind der 30er und 40er Jahre. Da war die Eugenik nicht nur in Deutschland groß.
Ja.
Und die schreibt aus einer sozialdarwinistischen Perspektive.
Jo.
Die Nazis in den 30ern genauso beeinflusst, wie Ayn Rand beeinflusst wurde, wie Charles Lindbergh
genau.
beeinflusst wurde oder zahlreiche andere oder Ford. Auch in den USA oder Mussolini.
Ja.
Ja? Das ist ja eine Bewegung, die beschränkt sich nicht auf Deutschland.
Nee, natürlich.
Diese Rassenkunde-Scheiße.
Und
das spielt alles eine gewaltige Rolle in diesen Büchern.
Genau.
Und das ist so, gerade aus deutscher Perspektive, diese Scheiße ist so überholt, die ist so tausendmal bewiesen falsch und nicht wahr. Und dieses katastrophale Missverständnis von Nietzsche, diese verdammte Verkürzung. Und wir kriegen diese intellektuelle Kacke, genauso wie diese völlige Foucault-Verkürzung auf der anderen Seite, kriegen wir aus Amerika wieder um die Ohren geballert. Und die Wahrheit ist, man versucht, sie intellektuell ernst zu nehmen.
Und es geht
und
nicht.
Und stößt auf die gähnende Leere.
Ja, nee, das ist für mich jetzt auch die zentrale traurige Erkenntnis, dass wenn das die intellektuelle Grundlage ist, auf der diese Bewegung
fußt. Das soll ich Peter Thiel als intelligenten Menschen wahrnehmen?
Nein,
willst du mich
keine
verarschen?
Chance. Nein, keine Chance. Ich meine, das ist ein zentraler Knackpunkt, der Film Glass Onion basiert ja darauf, dass man am Ende realisiert, Moment, dieser erfolgreiche Typ ist einfach ein Vollidiot. Alle haben immer nur, sind da hinterhergelaufen und haben alle seine komischen Äußerungen anfangen zu glorifizieren und haben selber irgendwelche Sachen reininterpretiert, aber im Endeffekt ist er ein Vollidiot. Genauso hat Adam Conover in seinen ganzen Videos über die letzten 10 Jahre immer wieder allen Leuten gesagt, nee, die sind alle doof. Das sind alles Idioten. Der sagt immer wieder, ihr müsst verstehen, dass Musk da nicht Pech hatte oder da übers Ziel hinausgeschossen ist oder da eine geniale Idee zu viel hatte, wo das System ihn nicht durchlassen wollte, der ist einfach doof. Wir haben einfach einen sehr dummen Menschen mit sehr viel Geld. Und deswegen kommt die...
Einen?
Aber das macht das halt an verschiedenen Beispielen immer wieder fest. Aber er ist jetzt 10 Jahre dabei, den Leuten immer wieder klarzumachen, nee, die sind einfach doof. Und deswegen passieren die Dinge, die passieren. Und das Schlimme ist, zu erkennen, dass das, was als theoretische Grundlage formuliert wird und da auch noch dann irgendwie, dass Leute das studieren können und dass Leute da Professuren sind, die diesen Mumpitz vertreten, und dass das die Grundlage ist für den ganzen libertären Neoliberalismus und diesen Laissez-faire-Kapitalismus, den wir haben in USA und den wir immer
dass
mehr bekommen hier.
Dass irgendeiner von diesen völlig fehlgedachten Fehlschlussannahmen überhaupt der Grundlage sein darf, kann über irgendwas Neues nachzudenken. Verstehst du?
Ja.
Also von den Gedanken aus, die da entwickelt, kann man nicht weiterdenken.
Ja.
Das ist so, wie wenn man sagt, wir gehen an den Taoismus und fangen an, vom Taoismus aus zu denken.
Nochmal neu.
Gehen wir jetzt mal davon aus, gleich landet da irgendwie der Drache des Westens und von hier aus denken wir mal weiter.
Nee, da wird der Drache des
Westens. Da wird da nicht landen, yeah. Und du wirst von hier aus nicht weiterdenken können.
Ja, yeah, genau. Der Witz ist, dass die Vertreter von diesem Objektivismus, die ja dann immer wieder sprechen und immer sagen, Moment, der Objektivismus fußt ja auf der realen Wirklichkeit.
Auch dieser Objektivismus, so eine Verkürzung des Materialismusbegriffes bei Marx, das ist unfassbar.
Ja, ist peinlich. Aber genau, die sagen immer, es gibt ja keine, also alle fantastischen Vorstellungen sind abzulehnen. Objektivismus basiert nur auf der real wahrgenommenen Wirklichkeit. Und dann muss man einfach sagen, nee. Schon die Grundannahme dessen, wie Menschen handeln, basiert nicht auf der wahrgenommenen Wirklichkeit. Deine wahrgenommene Wirklichkeit beinhaltet nämlich schon, dass es Menschen gibt, die sind erhellt und damit bessere Menschen als die Leute, die im Dunkeln tapsen und sich nicht rational verhalten. Du machst schon 2 Kategorien von Menschen auf, a priori, ein Begriff, den du ablehnst, aber du machst schon, bevor du einen Beweis hast, eine Kategorisierung von Menschen auf. Und du sagst, ja gut, aber das Ziel von Objektivismus ist ja, dass alle Leute zu der guten Gruppe gehören. Du sagst aber, ja, aber in der Realität, jetzt gibt es Leute, die sind doof.
Das meine ich einfach nur, um mal klarzustellen, auf welchem Niveau wir uns bewegen. Du machst eine du eröffnest eine philosophische Versuchsanordnung, indem du eine polare Welt darstellst.
Ja. Genau.
Ende der Diskussion.
Vorbei.
Ende der Diskussion.
Wenn ich keinen Begriff machen kann philosophisch, der sich auf alle Menschen bezieht und damit
du schaffst ein polares Modell.
Ja. Und dann sagst du, das wäre eine Wirklichkeitsabbildung. Das ist schon nicht philosophisch ernst zu nehmen.
Ist vorbei.
Ja.
Vorbei.
Wir müssen am Schluss noch auf einen Punkt kommen, weil du hattest ja noch mit einem dir bekannten Professor darüber geredet, der gesagt hat, ja, aber die ist ja in der soziologischen Geschichte als Figur schon
in der Spieltheorie und so, ja,
eine wichtige Person.
Ich grüße ihn von hier aus,
ja.
Wenn er sich die Folge anhört.
Genau, und ich muss dazu sagen, leider.
Wir haben trotzdem drüber gesprochen.
Ja, genau, leider bestätigt sich damit ein Eindruck, den ich über die Soziologie in den letzten Jahren
so stark aus den USA geprägt.
Mir ging das los, als diese ganze Critical Whiteness Sache losging. Und ich dann angefangen habe zu sagen, okay, dann lese ich mir halt mal die Werke durch. So, dann
das hat auch keinen Spaß gemacht,
genau,
ich habe die auch gelesen.
Genau, dann holt man sich die Bücher aus den Unis, die Veröffentlichungen, und dann liest man die durch und dann auf der ersten Seite kommen drei Annahmen werden formuliert, ohne Beleg und ohne eine logische Hinführung zu der Annahme.
So, und dann hat man das Problem, und das ging dir ganz genauso. Mir geht's nicht darum, dass ich die Idee hinter dieser Arbeit grundsätzlich ablehne. Ja. Ich habe keine, wenn ich hier Erkenntnisse gewinne, die mich in meinem Sein in Frage stellen, dann müssen wir uns dem zur Verfügung stellen.
Natürlich.
Weil ansonsten wofür bin ich sonst auf der Welt, um nicht Erkenntnis zu gewinnen?
Ja.
Und ich möchte herausgefordert werden und ich möchte in Frage gestellt werden, und du bringst intellektuell so etwas Inakzeptables und Unsauberes.
Ja.
Das beleidigt mich.
Das beleidigt aber nicht nur mich, das beleidigt das Feld. Und das ist der Knackpunkt, um den es mir geht.
Genau.
Ich hab darüber nachgedacht, ich habe dann noch immer lauter Beispiele gesucht, seit wir darüber gesprochen haben, dass der uns beiden bekannte Professor diesen Einwand gebracht hat. Leider hat dann jetzt das nochmal danach schauen sich bestätigt. Die Soziologie als Fachfeld ist so von ideologischen Bewegungen durchtränkt worden im letzten Jahrzehnt und davor auch schon, dass ich die eigentlich als Fachrichtung nicht in der Breite ernst nehmen kann. Und das ist leider bestätigt, diese Ebene von wie Ayn Rand da eingeordnet wird, das nochmal. Das ist, in dem Moment ist das unwissenschaftlich. In dem Moment, wo ich nicht anerkenne, dass jemand aufgrund seiner nicht vorhandenen wissenschaftlichen Argumentationsebene nicht ernst zu nehmen ist und ich damit auch nicht die Gedanken in den Kanon aufnehme, habe ich mich eigentlich als Wissenschaft deklassiert.
Ja.
Und das ist ein Problem, weil das ist genauso passiert, als ne, während der Zeit, wo diese Hochbewegung der Critical Whiteness-Sache an den Unis stattgefunden hat, wurden lauter Leute eingestellt, die nicht nur keine Qualifikation für den Job hatten, sondern auch lauter Sachen veröffentlicht haben, die nicht auf wissenschaftlichem Fundament
standen. Das ist in Deutschland auch passiert. In den Verlagen sitzen Critical Reader, die nichts anderes.
Nee, ich meine jetzt sogar tatsächlich
anderes an Kompetenz mitbringen,
als dass sie schwarz sind zum Beispiel.
Richtig, dass sie aus einer bestimmten ethnischen Hintergrund haben. Und
damit haben sie eine Expertise für irgendwas.
Und damit haben sie eine Expertise, was einfach ein in sich, und das ist das Problem mit dem Dummheit, das ist ein Rassismus.
Ja, klar.
Das ist ein in sich immanenter Rassismus. Wieso sollte jemand besser singen können, weil er schwarz ist?
Ja, auch diese Argumentation habe ich als Gesangslehrer viel zu oft gehört.
Du verstehst, nein, aber wieso sollte jetzt jemand sich besonders gut in diesem Bereich auskennen, nur weil der von irgendeinem bestimmten Ecke weg ist? Das macht keinen Sinn, außer man ist immanent rassistisch.
Ja. Ich nehme das jetzt nur als Beispiel, weil es gab immer wieder, nehmen wir zum Beispiel den Punkt Ende der 70er, als ganz viele Neofeministinnen, also damals nie, aber der damaligen Feminismus anhaltenden Strukturleute in die sozialen Fachbereiche gegangen sind. Und da gab es auch eine aus gesellschaftlichem, ideologischem Trend heraus basierte Überhäufung von pseudowissenschaftlichen Argumentationsebenen, die dann wieder über die nächsten 6 Jahre überwunden werden mussten, um anzukommen bei einer sinnvollen Betrachtung.
Das machen wir jetzt in der Soziologie gefühlt seit 30 Jahren.
Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich kann, es hilft nichts, dass Ayn Rand dort nicht komplett ignoriert wird. Sie wird in der Philosophie komplett wissenschaftlich ignoriert und zu Recht, aber sie wird in der Soziologie ernst genommen wegen ihrem Impact. Und dann muss ich sagen, aber sorry, das ist aber dann keine wissenschaftliche Betrachtungsweise. Ich muss trotzdem sagen, dass ihre Aussagen nicht begründet sind, argumentativ falsch und das passiert nicht. Es wird nur betrachtet, welchen Einfluss sie hatte, und dann werden diese Ideen damit weitergetragen. Dann muss ich sagen, das diskreditiert für mich den Fachbereich Soziologie. So kommt es für mich dabei herum. Und das reiht sich halt ein in lauter andere Sachen, die Soziologie für mich diskreditieren. Ich kann natürlich, ähnlich wie bei der Geschichte, nur betrachten, was sind denn die Strömungen innerhalb der Sozialgemeinschaft? Also rein empirisch betrachten. Aber dann muss ich es so aufschreiben. Ich kann nicht daraus neue Theorien formulieren. Und das macht die Soziologie aber. Die formuliert die ganze Zeit Theorien eines Sollens, eines wie soll die Gesellschaft sein, eine was muss ich tun, damit die Gesellschaft so wird. Das passiert die ganze Zeit in der Soziologie.
Was echt unwissenschaftlich ist.
Genau, aber dann kann ich nicht sowas wie Ayn Rand da reinholen. Weil das auf der Basis und dieser Grundannahmen, die sie hat, kann ich nichts fußen, weil die sind falsch und die sind unbegründet. Und wenn ich das mache, dann kann ich diesen Fachbereich nicht ernst nehmen in dieser Folge. Und das ist leider die Erkenntnis, die ich daraus hatte, als du das erwähnt hast, dass er das so als Einwand gebracht hat. Dann habe ich gesagt, das ist aber echt, das ist bitter für die Soziologie, wenn sowas da drin nicht eindeutig inhaltlich diskreditiert dasteht als ein historisches Überbleibsel, sondern dass das ernst genommen wird.
Naja, vielleicht kommt er ja dann mal selber, dann kann er sich ja selber dazu äußern.
Es wäre so toll, wenn er mal als Gast hier wäre. Das wird eine lange Folge.
Hochschulmensch ja auch gar keine politischen Aufgaben.
Ja, genau.
Da kannst ja einfach frei von der Seele wegreden.
Das ist ja das Tolle, man hat ja auch keine öffentliche Repräsentation. Dann kann man im Podcast einfach irgendwas
einfach
sagen.
Einfach mal rausölen.
Wir sollten auch mal irgendwann irgendwelche Politiker hier reinholen und gucken, was passiert.
Einfach mal einen rausbohlen, Leute.
Hier bin ich frei, hier bin ich Mensch, da kann ich sein. Ja, genau.
Hier podcaste ich.
Genau. Nee, das wird nicht passieren. Ja, okay. Nee, dann sind wir trotz der völlig getrennt voneinander Beschäftigung wieder an ähnlichen Punkten angekommen, aber leider an ähnlichen Punkten angekommen, muss ich sagen. Weil die Bitterkeit ist dann doch zu merken, auch der andere hat nichts da drin finden können, was nicht bitter ist. Ja,
das ist also wirklich, wenn man diese Bücher liest, das ist wirklich, das ist vom Winde verweht, gepaart mit L. Ron Hubbard. Also im Sinne von Schmonzette mit unbegründeten esoterischen, also ich möchte nicht philosophisch sagen, sondern unbegründet esoterischen Behauptungen.
Ja, ja. Und die ganze Zeit halt irgendwelche Frauen, die sich aggressiv, narzisstisch bis psychopathisch handelnden Männern unterwerfen.
Ja, weil das sind die geilsten.
Genau.
Weil das ist der ideale Mann, um Ayn Rand zum Schluss nochmal zu zitieren.
Genau. Die zeigen ja den Frauen auch nie eine Zuneigung. Die zeigen denen immer Sachen von, ja gut, du darfst da sein, aber eigentlich geht es ja darum, dass ich vorankomme. Du darfst dabei sein.
Ja, du schmückst.
Genau. Das ist cool, dass du da bist, dann schmückst du mich. Ja, genau. Also wirklich, wirklich, das ist quasi der Arschlochkapitalist der Roman. Oder die Romane.
Ja, man muss sich den Arschlochkapitalisten als glücklichen Menschen vorstellen.
Und als guten Menschen vorstellen.
Genau, als guten Menschen.
Genau, genau.
Ja. Also stellen Sie sich jemanden vor mit den allerschlechtesten Eigenschaften, die Sie sich überhaupt vorstellen können. Dieses größte egoistische Arschloch, was auf der Welt ist. Und das ist der neue Superheld in meinem neuen Roman.
Genau. Ja. Genau, das ist quasi
Ayn Rand. Ich gehe über Leichen.
Genau, das ist Ayn Rand, wenn man es zusammenfassen will. Und alle Leute, die das anders sehen, sind halt alle doof. Das ist ihre gesamte Begründung. Eigentlich.
Das ist richtig.
Genau, die haben das halt nicht verstanden. Die sind halt einfach alle doof.
Wenn es wie eine Ente quakt.
Wir könnten jetzt noch eine Stunde darüber reden, aber ich glaube, wir sollten zu einem Ende kommen.
Wir beenden das.
Ich gebe noch eine Sache für die Leute, die sich tiefer mit ihr beschäftigen wollen, noch mit hinein. Nur für den Spaß. Und zwar ist sie auch noch bekannt geworden, ein bisschen in der Breite, weil sie vor dem, wie heißt dieses Komitee nochmal? Ich muss einmal kurz auf dem Telefon nachschauen.
McCarthy.
Ja, genau.
Antikommunistischen.
Sie hat bei McCarthy bei dem
unamerikanischen.
Genau, während des Zweiten Weltkriegs kam ein Komitee auf, das hieß da noch nicht so, wo geguckt wurde, ob es noch Faschisten innerhalb der USA gab. Und dann wurde dieses Komitee gefestigt ab nach 49 in den USA und institutionalisiert als Teil des Kongresses. Und da hieß es dann nach 49 das Komitee für unamerikanische also
Angelegenheiten.
Genau.
Ja.
Und das wurde dann...
Da sind unter anderem auch Brecht vorgeladen worden.
Und genau, Brecht ist deswegen wieder aus den USA weg.
Genau, das ist die McCarthy-Ära.
Ja. Und die haben alle möglichen Leute, die aus ihrer Meinung nach, also nach 49 waren, war das dann immer, wenn die sich irgendwie sozialistisch oder kommunistisch verhalten haben, dann mussten die vorgeladen werden, dann musste man gucken, sind die denn amerikanisch und ist deren Gedankengut denn funktional, und das wurde ewig lang noch aufrechterhalten, und das gab dann irgendwann auch eine große Bestrebung, Hollywood da reinzuholen und die alle auszumerzen, und Ayn Rand hat da freiwillig als Zeugin vorgesprochen, um zu erklären, was denn unamerikanische kommunismusfördernde oder bei ihr halt kollektivismusfördernde Filme sind.
Genau.
Auch das sehr sympathisch, muss man sagen. Hat sehr viele ihrer Kollegen.
Generell eine charmante, sympathische Frau.
Ja, wirkt so. Ja, auch wenn man, es gibt lauter Fernsehauftritte von ihr. Viel Spaß bei denen, die das auch noch nachher nachrecherchieren wollen.
Sympathische
Frau. Sie kommt auch bei den Interviews extrem sympathisch
rüber. Ganz super kommt die rüber.
Ja, man denkt so, ja, toll.
Der Frau höre ich gerne zu.
Genau, das ist super. Gut, das war unser, ich glaube, ich nenne die Folge Ayn Rand, ein Rand oder so.
Ja, aber sehr schön, sehr schön.
Weil war dann doch insgesamt eher ein Rand über, wie schlimm das ist, dass es diese Frau, was diese Frau verzapft hat. Und
gar nicht, das ist gar nicht, diese Frau hätte verzapfen können, was sie will, und sie hätte auch existieren können, wie sie will. Das Problem ist das, was die Leute aus dem Quatsch gemacht haben, den die so zusammengerührt hat.
Ja, ja. Und wie sie angefangen haben, das in eine
konkrete Politik umsetzen zu wollen.
Ja, und auch getan haben.
Also und tun.
Genau, und aktiv dabei sind.
Inseln kaufen.
Ja. Also, wir hoffen, dass wir damit ein bisschen einen Einblick haben geben können da rein und auch in eine...
Und wie tief das in diese amerikanische Gesellschaft ein Gedankengut verwurzelt ist, das man hier nicht wirklich kennt.
Ja, also das, und, das, für die und das leider hier ankommt.
Für die Bedeutung, die das in den USA hat,
und auch dadurch
auf die
auch
Gesellschaft, ist absurd, dass man gar nicht weiß, hier in der breiten Masse wenigstens, wer diese Frau ist.
Ja. Ja.
Oder was sie eigentlich gemacht hat.
Ja, und mit dem ganzen anderen Spaß, mit der Zukunft Europas durch den gerade stattfindenden Verhandlungen über den Ukraine-Krieg.
Wir nehmen gerade auf am Freitag. Das heißt, im Laufe dieses Tages, ich glaube, mitteleuropäische Zeit 21.30 Uhr. Ich glaube, da ist es dann in Alaska, ist es dann 11.30 Uhr oder sowas.
Treffen sich Trump und Putin.
Treffen sich Monsieur Trump, Monsieur Putin.
Das hat einen so guten Namen für den Franzosen.
So guten Namen, ja. Monsieur Putin. verhandeln dann über die Zukunft Europas.
Ja.
Oder verkaufen auch Europa. Aber wir wissen das jetzt noch nicht. Ihr werdet, wenn ihr das hört, mehr wissen.
Und was immer dabei rumgekommen ist und was ich noch so lustiges Politisches eigentlich sage, lieber vielleicht nächstes Mal. Ja,
genau. Oder fragen Monsieur Putin,
wie das dann laufen soll in der Welt. Ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen zurück und bis zur nächsten
Woche. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.